anders, als du glaubst.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir haben in unserem Team einen neuen Mitarbeiter, der heute die christliche Stimme vertritt, also Markus Adolf. Hallo Markus.
Hallo.
Hallo.
Ja, genau, ich bin Markus, ich bin neu im Forum für komparative Theologie. Ich arbeite da seit letztem Herbst und ich bin jetzt der katholische Theologe in dem Team. Ich habe katholische Theologie studiert und habe da das große Glück gehabt, ein Jahr in Jerusalem studieren zu können. 2012, 2013 habe ich am theologischen Studienjahr in Jerusalem kennengelernt und habe da sehr, sehr viel Kontakt gehabt mit muslimischen Theologinnen und Theologinnen. Leider damals viel zu wenig mit jüdischen Theologinnen und Theologinnen. Das hat damals leider auch noch nicht so gut geklappt. Seitdem habe ich das Interesse an komparativer Theologie, an dem Austausch mit anderen Religionen. Und ich habe in den letzten Jahren am ZAP in Bochum gearbeitet. Das ist ein pastoraltheologisches Institut, wo es um Glaubenskommunikation in einer säkularen Gesellschaft geht. Und jetzt bin ich eben in Bonn am CTSI im Forum für komparative Theologie und freue mich jetzt sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch.
Hallo. Markus, wir freuen uns auch. Wir haben jetzt schon ein paar Wochen miteinander gearbeitet und das war sehr fruchtbar und inspirierend. Ich habe vor ein paar Wochen in einem Buch, also kommt gar nicht drauf an, was das für ein Buch war, es war, ging um was ganz anderes, aber in dem Buch gab es ein Kapitel über, wie man auf andere Religionen reagiert. Da gab es drei Dinge, die wurden beschrieben und ich habe dann ein bisschen weitergedacht und hatte noch mehr Ideen. Also was da beschrieben wurde ist, wenn man auf eine andere Religion trifft, dann ist eine Möglichkeit die Apologie, das heißt die Verteidigung der eigenen Position. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ist, wo kommt das Wort eigentlich her? Das fand ich ganz spannend. Das Wort Apologie ist griechisch und heißt Verteidigung, Rechtfertigung und kommt eigentlich aus dem juristischen Kontext. Also ein Rechtsanwalt verteidigt, Verteidiger, ne, ist ja, kennen wir bis heute ja. Also dass ich, da wird jemand angeklagt und ich sage, nee, der ist aber eigentlich unschuldig, weil völlig falsch, was ihr denkt. Die Sache ist ja ganz anders. Also eine Verteidigung der eigenen Position. Dann war in diesem Buch, dass es eine andere Reaktion gibt, Polemik. Polemik kommt auch von einem griechischen Wort, polemos. Und das heißt Krieg, Streit. Und Polemikos bedeutet feindselig. Und das hat heute, das habe ich auch wieder ein bisschen recherchiert, ne? Das hat heute eine andere Bedeutung als früher. Heute meint man mit polemisch unsachlich. Also, ne, dass ich einfach polemisch reagiere, unsachlich. Das war es aber früher nicht. Sondern früher war das ein Duell zwischen Gelehrten. Also vielleicht ein theologisches Streitgespräch. Aber es ist ein Kampf, ja. Also ich habe Recht und du nicht. Und das kann dann zum Beispiel sein, so ich fühle mich angegriffen durch eine andere Position und sage, nee, das ist kann ja gar nicht stimmen, weil ich, meine Position ist die richtigere. Polemik. Dann war in diesem Buch eine dritte Rezeption, fand ich auch ganz spannend, das war mir neu eigentlich, aber kenne ich eigentlich auch ganz gut eigentlich. Die wurde da genannt Rezeption. Das Wort Rezeption kommt von mittelalterlich Receptio. Ihr kennt das von Hotelrezeption. Das heißt Aufnahme, Annahme. Das heißt, ich begegne einer anderen Religion und übernehme deren anderes, fremdes Gedanken- oder Kulturgut in meine eigene Religion hinein. Ich habe so ein bisschen weitergedacht. Ich glaube, ich habe noch zwei andere Ideen. Soll ich die jetzt schon sagen oder sollen wir erstmal darüber reden? Seid ihr neugierig?
Ja.
Ich bin schon neugierig.
Ja, also eine genau. Vierte, die mir kam, ist, weil ich fand bei allen drei, hatte ich halt Fragen und habe dann gedacht, eine Vierte ist, was ich von Martin Buber kenne. Also, dass man eine Begegnung hat, aber die Begegnung ist auf Augenhöhe. Also, ich nutze den anderen nicht. Das ist ohne Funktionalität. Ich treffe Natur oder Menschen oder auch Gott und führe ein Gespräch. Ich will nicht belehren, ich will auch nicht lernen. Ich begegne. Und das hat einen Effekt. Also jedes Gespräch hat eigentlich, wenn es ein gutes Gespräch ist, hat das ja einen Effekt. Und die fünfte Reaktion, das ist so eine exotische Faszination? Da habe ich jetzt keinen Begriff. Aber das erlebe ich ja auch, wenn Leute mir begegnen, dass die Reaktion ist, ach, wie ist das alles faszinierend und toll und das möchte ich auch haben. Also ja, das waren so die Apologetik, Polemik, Rezeption, Begegnung und Faszination.
Das sind total spannende Begriffe. Also du hast mir von den ersten drei Begriffen ja vor ein paar Wochen schon mal erzählt. Die letzten beiden höre ich jetzt das erste Mal, aber kann ich auch sehr viel mit anfangen. Und ich habe darüber viel nachgedacht und habe mich gefragt, welche treffen eigentlich auf mich zu? Und habe mich da auch gefragt, wo ich eigentlich von Region spreche. Also welche Haltung nehme ich da eigentlich ein? Und wo redet ihr eigentlich, wenn ihr über eure eigene Religion redet? Also in welchen Kontexten, mit welchen Personen redet ihr eigentlich über Religion? Und auch wie?
Also ich finde mich in Deutschland eigentlich selten in einer Situation, in der ich mich apologetisch verhalten müsste. Die Menschen, die ich in meinem Bekanntenkreis kenne, sind fast alle religiös. Vielen von ihnen kenne ich durch die Arbeit und daher sind sie auch theologisch oder gesellschaftlich aktiv. Solange es um gegenseitige Anerkennung und ein gemeinsames Ziel geht, also dass wir durch unseren Glauben etwas Gutes für die Gesellschaft tun wollen, besteht überhaupt kein Grund, sich apologetisch zu verhalten. Also was du gerade beschrieben hast, Annette, also diese Begegnung aus Augenhöhe, kann ich das nennen. Im Iran und unter den Iranern ist es aber anders. Es gibt heutzutage viele Iraner, die sich aufgrund der Verknüpfung der politischen Macht mit dem Islam gegen die Religion wenden. In Begegnungen mit solchen Menschen gerät man als Muslim manchmal unbewusst in eine Art apologetische Haltung, nur um eigene Position als religiöser Mensch, der sich auch für Freiheit sorgt, gegen mündliche Angriffe auf den Islam zu verteidigen. Das erinnert mich an eine Erfahrung von letzter Woche. Ja, ich habe einen Artikel für das Public Forum über den iranischen Film Die Saat des heiligen Feigenbaums geschrieben, die aktuell in den Kinos läuft. Also ich meine, in Begegnung mit den Menschen, die sich gegen Religion gewendet haben, also wenn man als einen religiösen Muslim in Iran oder mit der Iranerinnen eine Begegnung hat, muss man auch darauf passen, dass es gibt schlechte Erfahrungen mit der Religion. Also die Leute haben Probleme mit ihren Rechten, Freiheit und so. Und alle denken, dass es geht, das Problem geht um Islam und Scharia und also. Und deswegen macht das die Situation ein bisschen schwierig für die Gläubige. Und deswegen also gerät man unbewusst manchmal in eine apologetische Haltung mit Dialog mit solchen Menschen. Ich habe einen Artikel für das Public Forum über den iranischen Film Die Saat des heiligen Feigenbaums geschrieben, die aktuell in den Kinos läuft. Der Film geht um die Ergebnisse in Iran nach dem Tod von Mahsa Amini und was da passiert ist in dieser Frau Leben Freiheit Bewegung. Und ich habe also auf diesen Film reagiert und in diesem Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass der Film eine sehr vereinfachte Darstellung der iranischen Gesellschaft und des Verhältnisses zwischen ihren politischen Forderungen und ihrer Religiosität bietet. Interessant war, dass die deutsche Redaktorin in dieser tief inneriranischen Debatte einen apologetischen Ton in meinem Artikel wahrgenommen hat. Ich habe den Artikel anschließend überarbeitet, aber für mich war es eine spannende Erfahrung. Also wenn man sieht, wie eine außenstehende Perspektive auf die eigene Welt den Blick auf die eigenen anders macht und ein neues Bewusstsein dafür wecken kann. Für mich, das war eine wertvolle Erfahrung. Und ja, das sehe ich also in diese Richtung von Rezeption, was du beschrieben hast, Annette.
Das heißt, du hast im Grunde über den Film geredet, geredet, hast überhaupt nicht, was dir, das war überhaupt keine Apologie, sondern du hast im Grunde nur was vielleicht richtig gestellt oder keine Ahnung. Und das wurde dann aber apologetisch wahrgenommen.
Genau.
Markus, bei deiner Frage, mir das ein bisschen ähnlich, weil ich hätte auch von mir gedacht, dass ich nicht apologetisch bin. Aber jetzt bei dem Überlegen und auch vor allen Dingen, Markus, als du gefragt hast, wo redet ihr eigentlich über eure Religion? Da habe ich gemerkt, ich rede meistens über das Judentum in interreligiösen Kontexten. Also da rede ich eben über meine Religion, ne? Sonst rede ich ja mit in der Gemeinde, ist das nochmal anders. Und da ist es eigentlich fast nie, glaube ich, wenn ich so überlege, wirklich auf Augenhöhe. Also mein Ideal wäre dieses Buber-Begegnung, Augenhöhe, ja. Das ist es aber nicht, weil ich bin in der Regel in der Situation, wo die anderen meinen, das Judentum zu kennen. Und ich in eine Situation rutsche, wo ich dann sagen muss, nee, das ist nicht so, wie ihr denkt. Oder also das ist vielleicht so, in Deutschland ist auch nochmal anders als der Rest der Welt. Oder also wo ich irgendwo mich verteidige und damit aber eigentlich apologetisch bin. Was ich ja gar nicht will. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, denke ich, ich glaube, der meiste Dialog ist, nee, ist nicht so, wie ihr denkt, sondern Richtigstellung.
Ja, ich finde es total interessant, denn also ich habe jetzt, also Annette, du hattest jetzt Ende letzten Jahres die jüdischen Feiertage und es war ja gar nicht so einfach, da dein religiöses Leben mit deinem Berufsleben unter einen Hut zu bringen, weil natürlich die jüdischen Feiertage keine gesetzlichen Feiertage sind und du da jetzt nicht frei hast. Und da sollte man meinen, das ist in Deutschland, das Christentum irgendwie Mehrheitsreligion ist. Also ich habe keine Probleme, meine Religion auszuüben. Sonntags ist frei, die allermeisten Feiertage sind auch staatliche Feiertage, sodass ich da in meinen Gottesdienst gehen kann. Aber wenn ich so drüber nachdenke, also ihr seid eindeutige Minderheitenpositionen. Aber wenn ich so gucke, wie ich im Alltag mit Menschen rede, bin ich auch in gewisser Hinsicht in einer Minderheitenposition sein. Und es soll jetzt gar kein Jammern sein oder so, sondern eher mal so eine Selbstbeschreibung. Denn wenn ich über Religion rede, dann mache ich das oder habe ich das in den letzten Jahren vor allem in säkularen Kontexten in Deutschland gemacht, wo die Leute einfach nichts wissen über Religion. Das ist auch nicht ihre Schuld. Es ist einfach so, die sind nicht religiös und die haben gar kein Verständnis dafür, was Religiosität überhaupt bedeutet und haben da sehr komische Vorstellungen teilweise auch, so dass ich eigentlich auch erstmal in dieser apologetischen Haltung bin und versuche zu erklären, dass jetzt religiöse Menschen keine Spinner sind, also dass es nicht prinzipiell Fundamentalisten oder so sind und da auch erstmal stark machen muss, dass Religionen vernünftig sein können und das ist ganz, ganz weit weg von einer Begegnung auf Augenhöhe, weil ich mich ja gar nicht darauf einlassen kann, zu sagen, naja, wie du als säkularer Mensch, wie machst du das denn? Sondern ich muss erstmal stark machen, wieso meine Position überhaupt eine mögliche Position sein kann, obwohl ich quasi als Christ in Deutschland in gewisser Hinsicht eine absolute Mehrheitsposition habe.
Interessant. Also das heißt, wir haben alle drei, stellen wir gerade fest, im Grunde reden wir apologetisch. Mhm. Wir dachten, ja, das wäre doch, ja. Es gab doch mal eine Zeit in der Geschichte der Religionen. Also ich hätte das jetzt eher so an die Anfänge, ne, als im Grunde das Christentum und das Judentum, die sind ja so gleichzeitig entstanden. Und sehr nah zum Teil, jedenfalls damals im ersten, zweiten Jahrhundert, dass man dann sich abgrenzen muss und irgendwie so. Ich hatte wirklich gedacht, irgendwie so Apologetik und Polemik. Das ist unsere Geschichte und wir sind heute im Dialog, auf Augenhöhe. Ne? So bin ich vorher jetzt so in dieses Gespräch reingekommen und habe dann in der Vorbereitung gemerkt und in unserem Vorgespräch und auch jetzt, huch.
Ja, aber ich habe halt den Eindruck, also ich bin am Überlegen, ob Apologie, so wie wir sie betreiben, so schlimm ist. Denn also zumindest im Christentum, wir haben die Apologie abgelegt, als wir absolut gesettelt waren in Deutschland. Also wir waren in einer politisch machtvollen Position und jetzt können wir uns mal für andere öffnen. Also uns konnte nichts passieren. Ja. Und dann haben wir aufgehört, apologetisch zu werden.
Kannst du so ein bisschen so die Apologien, wann war das, zweites Jahrhundert? Oder?
Genau. Ja, genau. Also Apologie, also ein Apologia, wie du am Anfang eingeführt hast, ist ja erstmal eine Verteidigungsrede. Also kommt aus dem römischen und griechischen Rechtsdenken. Und eben auch christliche Theologen haben im zweiten Jahrhundert eben auch angefangen, Apologien zu halten, weil sie eben rechtfertigen mussten, dass das Christentum als ein neuer Glaube gegenüber dem heidnischen Religion eben auch eine vernünftige Religion ist. Also die Christen haben keine Opfer dargebracht, was zentral war für römische Religionen. Und deswegen waren sie erstmal sozusagen Atheisten, weil sie nicht geopfert haben. Und deswegen mussten Christen sich verteidigen, eine Apologie halten, dass das Christentum auch eine vernünftige Religion ist, die nicht schädlich ist. Also das ist sozusagen die Ursprungssituation, weil man in einer Minderheitenposition war.
Übrigens das Judentum auch, aber früher. Also es gibt von Josephus eine Apologie, wo der gegen die Römer das Judentum verteidigt. Genau auch, ne? Also irgendwie die Opfer waren nicht so das Problem, sondern die Speisegesetze, dass man nicht alles essen darf. Also die Römer fanden wohl ständig Dinge komisch, die andere gemacht haben. dass man sagen müsste, nee, wir sind auch ganz normal und Menschen und ne, genau, aber da ist im Grunde im ersten Jahrhundert vor und der Zeitrechnung, also eben zum Beispiel Flavius Josephus hat eine Apologie geschrieben und so. Wie war das im Islam, das Ding? Weil das war ja auch eine neue Religion, musste die sich auch verteidigen?
Aber Islam hat sich eigentlich kaum als eine ganz neue Religion verstanden, weil also Monotheismus, also viele Elemente im Islam eigentlich gab schon zum Beispiel, also in andere arabische Religionen, Judentum, Christentum, und deswegen hat Islam ganz am Anfang mit einer Mischung von dieser Haltungen angefangen, also apologetisch, auch polemisch, aber auch Rezeption. Also von der griechischen Philosophie hatten schon die frühe muslimische Theologen die vielen Elementen bekommen, und auch durch die Begegnung mit den Christen und Juden und auch im Dialog mit denen haben sie eigentlich eine gemischte Haltung entwickelt.
Das heißt, der Islam ist am Anfang ist eine Rezeption.
Genau, also eine Mischung von den drei Elementen, würde ich sagen. Ja.
Könnt ihr Polemik was abgewinnen?
Polemik ist dieses, ich habe Recht, du hast Unrecht.
Also
ich meine, wir haben das Judentum lebt ja von Streitgesprächen. Das ist ja wirklich unsere Kultur von Anfang an. Rabbiner A sagt so, Rabbiner B sagt so, und zum Beispiel im Talmud bleibt das ja sogar nebeneinander stehen zum Teil, ne? Das ist da einfach Meinung A, Meinung B, und man schult eigentlich sein religiöses Bewusstsein an der Verteidigung der eigenen Position, aber nicht, also ich mache das eigentlich zum Teil spielerisch und locker. Also es dient ja nicht dazu, Recht zu haben, sondern mich auszutesten, wie gut ist mein Argument. Also wenn ich jetzt argumentiere, man zündet die Hanukkah-Kerzen erst 8 und bis 1 oder erst 1 dann bis auf 8. So, was ist denn mein Argument? Also da gibt es zum Beispiel das berühmte Streitgespräch Hillel und Shammai, wo der eine kommt, ja, das war historisch oder das entspricht den Opfern, und der andere, der sagt dann, na, das entspricht doch Gottes Gegenwart und die wird doch immer mehr und so. Wo dann, das ist Unterhaltung, das heißt, die Zuhörer dieses Streitgesprächs, die fiebern mit und denken, oh ja, logisch, überzeugt mich. Oh nee, Mann, das überzeugt mich jetzt mehr, ja, und am Ende bilde ich ja meine eigene Position, indem ich so einem Streitgespräch zuhöre. Und ich glaube, das mache ich gern, also ich führe gerne Streitgespräche, aber wirklich so als lass uns zusammen was machen, als Spiel. Ohne, wenn ich hinterher nicht recht habe, ist auch okay. Also da ist die Ernsthaftigkeit eigentlich nicht drin.
Ja, also ich nutze das eigentlich ganz gerne als rhetorisches Mittel. Also so generell in der Lehre muss man vorsichtig sein, aber jetzt auch im Gespräch mit nicht religiösen oder auch eigentlich mit muslimischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wo ich so ein bisschen aus dieser Gleichgültigkeit rauskitzeln will. Also ich greife an und sag, naja, also du hast da auch ein Problem in deinem Glauben oder in deinem Weltverständnis, und jetzt verteidige dich mal, um so ein bisschen dieses Gleichgültige, naja, du glaubst das, ich glaub das, und dann sind wir alle happy. Das finde ich ein bisschen langweilig. Und das, glaube ich, Polemik als Stilmittel oder als rhetorisches Mittel gar nicht so schlecht, um die andere Person rauszukitzeln, aufzufordern, auch mal Position zu beziehen. Und im Idealfall führt Polemik dann zu einer Begegnung, wo man sich wechselseitig respektiert. Aber das ist jetzt eine sehr eingeschränkte Verwendungsweise von Polemik.
Ja, ja, ja. Und die hat natürlich, ich meine, ich würde das Wort jetzt so auch nicht benutzen. Ja, ne? Ja, also ich würde nicht sagen, ich rede jetzt hier polemisch, weil es hat ja wirklich eine dramatische Geschichte. Mhm. Also zunächst mal verbindet man ja mit Polemik mittelalterliche Streitgespräche, wo bewiesen werden sollte, das Christentum hat Recht gegen das Judentum. Und das dann wurde es ja zum Teil so, ich meine, eine gute Angriff ist ja, wenn ich sogar mit den Waffen des anderen kämpfe. Also es gab zum Beispiel im 13. Jahrhundert Gespräche über den Talmud, wo Christen dann sehr gut auch Bescheid wussten. Zum Teil waren das Leute, die waren konvertiert zum Christentum und haben dann eben wirklich zitieren können und gesagt, guck mal, die glauben doch das und das. Wie blöd ist das denn oder wie albern ist das denn? Also dass man im Grunde sogar mit den Texten des anderen angreift und sie bekämpft, das steckt ja im Wort Polemik, ja. Ich bekämpfe den anderen mit seinen eigenen Waffen und das ist richtig schlimm und führt eigentlich auch zu überhaupt keinem Dialog. Und ich finde manchmal auch, dass man statt Polemik auch Mission sagen könnte. Also so die Überzeugung, du hast Unrecht, ich habe Recht und ich tue jetzt alles, um zu zeigen, du hast Unrecht und ich habe Recht und komm auf meine Seite. Oder wie ist das jetzt zu scharf?
Also was ich von komparativen Theologie gelernt habe, ich finde es ein bisschen schwierig, also mit diesem Begriff Apologie und Polemik zu irgendwie zu arbeiten, weil also in komparative Theologie geht es um erst zu einem Anerkennung des anderen und wo also diese apologetische Haltung oder polemische Haltung diesen dieses Prinzip irgendwie stört, würde ich sagen, dass das wäre also eine rote Linie, dass der komparative Theologie muss nicht, also es geht nicht um also eine ganz der das Annehmen der anderen Religion, also in demselben Sinne, dass man eine eigene Religion akzeptiert hat, aber in dem Sinne, dass also die Stimme der anderen muss auch gehört werden und auch mich muss nicht durch den Verurteilen irgendwie also durch die ja genau also keine Verurteilen da eine Rolle spielen sollen und also ich habe selbst in der komparativen Theologie gelernt, dass man also heutzutage nicht viel durch die Kategorien von Apologie und Polemik reden, weil es geht um Lernen von anderen. Also ich glaube, dass wir sind jetzt in einem neuen Phase, also der Geschichte, wo man versucht durch Anerkennung des anderen lernen. Und ich glaube, dass in dem, also zumindest beim Polemik gibt es also dieser Anerkennung-Element fällt. Und also im Gegenteil, in der komparativen Theologie, es geht um die Anerkennung des anderen und von dem anderen etwas lernen. Und dann kommt diese Lernmethode in der komparativen Theologie.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Dass in der Polemik ist ja immer eine Nicht-Anerkennung des anderen. Das ist ja eigentlich auch schon irgendwie drin. Ne? Wie sind denn dann, weil komparative Theologie ist ja also gerade wenn christliche Theologie hat ja immer eine Methodik, wie man vorgeht. Wie gibt's die? Wie ist die dann in der komparativen Theologie? Wie macht man das konkret?
Genau, also Klaus von Storch, das ist ja der Professor für komparative Theologie in Bonn, der hat da 5 Haltungen entwickelt, wo er versucht, das so ein bisschen zu systematisieren. Diese Haltungen sind auch alle unscharf und gehen ein bisschen aneinander über, aber es ist, glaube ich, ganz interessant, die sich mal anzuschauen. Also er spricht erstmal von Intensivierung, dass ich durch die Begegnung mit einer anderen Religion irgendwas intensivieren kann, was ich in meiner Tradition schon kenne, aber was irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist.
Also das ist das, was du vorher mal in einem Gespräch erwähnt hast, dass du Maria neu entdeckt hast oder so, ne? Kannst du vielleicht das als Beispiel nochmal irgendwie, so wie das dann funktioniert?
Genau, genau. Also wie gesagt, im Katholizismus war im 19., 20. Jahrhundert Maria eine ganz wichtige Figur, wo ihre sexuelle Reinheit ganz, ganz wichtig war. Und diese Art und Weise, auf Maria zu schauen, hat, glaube ich, viele Katholikinnen und Katholiken sehr von Maria entfremdet, weil sie damit einfach nichts mehr anfangen konnten mit dieser Spiritualität. Und im Islam ist mir so eine sehr nüchterne Begegnung mit Maria begegnet, wo ich gemerkt habe, naja, man muss nicht mit dieser Überhöhung Maria anschauen, sondern man kann sie auch als eine paradigmatische Gläubige sehen. Und das passt im Katholizismus wunderbar, aber durch die Begegnung mit dem Islam habe ich quasi neu entdeckt, was in meiner Tradition schon gegeben ist. Also das ist jetzt nichts Neues, aber es ist halt so ein bisschen verloren gegangen.
Also das war Intensivierung.
Genau,
und dann hast
genau.
du gesagt, es gibt fünf Phasen, was ist dann die nächste oder fünf
genau,
Aspekte?
Genau, nächstes ist dann Wiederentdeckung oder Aneignung. Das ist ähnlich zur Intensivierung. Das ist vielleicht spannender, ein negatives Beispiel zu bringen, denn also ich erinnere mich noch gut, dass ich als Jugendlicher am Gründonnerstag gibt es in vielen christlichen Gemeinden, wo da Pessach-Gottesdienste gefeiert werden, wo so dieser Glaube vorherrscht, ach, da haben wir was wiederentdeckt aus dem Judentum, was wir jetzt im Katholizismus auch feiern. Und da weiß ich von dir, Annette, dass du so gar nicht glücklich damit bist.
Ja, ja, und das war das, wo als ich die Beschreibung, was ist Rezeption? Mhm. Und da finde ich, ne, da ist, du entdeckst was, und das erlebe ich echt oft, dass dann Leute, ne, wir hatten letztes Jahr einen Tobi Schwarzseder und da waren dann christliche, muslimische Leute. Bei Muslimen, die sind da viel cooler und gelassener. Christliche Leute sind dann oft, oh, wie faszinierend und toll und das müssten wir alles auch haben und so. Und damit begegne ich nicht wirklich jemandem, sondern ich nehme mit meiner Brille, was war, also ich interpretiere aus meiner Sicht, es ist sehr selektiv, weil du hast eben gesagt, du hast Maria wiederentdeckt, aber du hast nicht Muhammad entdeckt. Und dann nimmst du das an und unter deinen eigenen Vorstellungen und Zielsetzungen. Vielleicht ist es, weil dann oft gesagt wird, oh, wir haben das Judentum wieder entdeckt und ich entdecke mich da aber gar nicht mehr als Jüdin in diesem Judentum. Ne? Weil das hast du bei Maria nicht entdeckt. Du hast ja nicht gesagt, du hast jetzt den Islam wieder entdeckt. Sondern du hast einen Aspekt im Christentum entdeckt und neu gesehen. Und ja, ich weiß nicht, ob vielleicht geht das mit dem Judentum gar nicht so neutral oder keine Ahnung. Ja, aber da, ne, bei Wiederentdeckung so.
Naja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Also es müsste überlegen, ob es auch Beispiele gibt, wo es vielleicht ohne Übergriffigkeit was gibt. Also wo du dich. Also die drei anderen Haltungen, ich nenne sie einfach nur kurz, sind noch die Neuinterpretation, dass ich etwas neu interpretiere in meiner eigenen Tradition durch die Begegnung mit dem anderen. Ein Beispiel, was da gerne genannt wird, ist, dass beim Fastenbrechen im Ramadan, wenn man dann gemeinsam die Dattel isst, dass das für Katholiken eine Art eucharistisches Gefühl ist. Also das vom Erleben her sehr ähnlich ist zu dem gemeinsamen Essen des Brotes, weil da einfach ganz starkes Gemeinschaftsgefühl ist. Das kann man sicherlich diskutieren. Und dann wird es schon richtig schwierig von den Haltungen, wo es ganz viel Vertrautheit braucht. Also eine Aneignung kann ich als Christ zum Beispiel das muslimische Ritualgebet als Teil meiner Tradition integrieren. Da muss man dann, glaube ich, wirklich diskutieren. Und das Letzte ist Richtigstellung, dass ich jetzt aus meiner Position als Christ gesprochen kann. Nein, wird im Islam was falsch verstanden, dass ich quasi religiöse Positionen im Islam vielleicht doch korrigiere. Und das braucht natürlich eine enorme Vertrautheit im Gespräch, damit man sowas auch annehmen kann.
Aber wird das dann nicht doch am Ende Mission? Also ich meine, das haben wir in unserer Geschichte vor allem mit dem Christentum, mit dem Islam. Es gab ganz kurz mal Phasen in verschiedenen Ländern. Also Spanien war nicht nur goldenes Zeitalter oder so, aber das meiste war eigentlich ein Leben zusammen in einer Kultur. Ne? Aber die jüdischen Gemeinschaften im christlichen Abendland, da haben wir ja immer wieder erlebt, dass man gezwungen wurde, Christ zu werden, ne? Zwangstaufen, Zwangspredigten. Ihr müsst das so und so sehen. Und ich glaube auch meine Gemeinschaft, weißt du, ich bin als Jüdin immer auch Teil einer Gemeinschaft. Und da kann ich als Einzelperson auch nicht sagen, ich habe da jetzt was im Gespräch mit Markus entdeckt, ich integriere das jetzt, dann höre ich auf, Teil meiner Gemeinschaft zu sein. Weißt du, Judentum ist Familie im Grunde. Und wenn du jetzt in der anderen Familie andere Essenszeiten entdeckst, kannst du für dich auch nicht einfach sagen, ich führe jetzt mal die Essenszeiten der Familie von Nasrin ein, weil deine Familie hat halt andere.
Also es ist sehr wichtiger Punkt, dass du erwähnt hast, Annette, weil also in der komparativen Theologie es ist auch wichtig, also man in eigene Konfession bleibt. Es geht um die konfessionelle Standpunkt und es geht nicht um eine große Veränderung von eigener Identität und so.
Also Annette, wenn du sagst, dass du irgendwie Teil einer Familie bist, dann also das würde ich für mich als Katholik in na, vielleicht anderer Weise, aber ich bin natürlich auch nicht beliebig in dem, was ich glaube, was ich praktiziere, aber wir sind natürlich eine viel größere Gemeinschaft als katholische Kirche sind wir weltweit und wir sind durch das Bekenntnis gebunden und dadurch vielleicht ein bisschen flexibler als ihr.
Und du könntest ja zum Beispiel auch nicht von mir lernen, dass man Jesus nicht braucht.
Nee, genau. Aber ich glaube, was da im Grunde mitschwingt, ist der konfessionelle Standpunkt für die komparative Theologie, die total wichtig ist. Also es geht nicht um eine exotische Faszination, dass ich mir denke, boah, da machen Muslime was total Spannendes. Das mache ich auch, finde ich super, das mache ich jetzt auch, weil ihre Gebetsweise finde ich einfach so spannend, sondern es muss auch immer aus meiner Tradition heraus plausibel sein. Also ich kann jetzt nichts einfach ganz anderes machen, sondern es muss quasi, ja, theologisch stimmig sein mit dem, was ich mache. Und das ist bei Maria zum Beispiel gar kein Problem, weil da entdecke ich was in meiner eigenen Tradition neu durch den Kontakt mit Musliminnen. Es ist nichts. Ich bleibe immer Katholik. Und kann da auch die Grundsätze und will die auch gar nicht aufgeben im komparativ-theologischen Gespräch. Und das gilt ja für jeden, der da teilnimmt.
Vielleicht kommt da im Grunde dann doch auch Martin Bubers dialogisches Prinzip rein, dass man ja im Grunde nur an einem anderen, nur im Gespräch mit dem anderen werde ich. Also Buber hat mal gesagt so, ne, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Also ich wachse, ich werde schon von Anfang an oder eben, ich glaube, irgendwie hat er auch gesagt, so am Anfang war nicht das Wort, sondern die Beziehung oder so. Ne? Also so entwickle ich mich ja. Und dass wir heute in einer multireligiösen Gesellschaft, eigentlich ist das ja auch neu in unserer Zeit und auch was, wo ich glaube, was schwer ist zum Teil auszuhalten, dass wir sagen eben nicht, das ist die Leitkultur und alles andere hat sich da anzupassen, sondern wir sind Multikultur. Habe ich zum Beispiel, als ich in London gelebt habe, so ja auch erlebt. Also, dass es eine Verschiedenheit gibt nebeneinander. Und da passiert dann, dass mein Nachbar plötzlich Diwali feiert und ich nicht. Und ich merke, was ist das denn? Und bin neugierig, frage, lerne, was machen die? Und dann aber in der Begegnung mit dem Nachbarn, denke ich dann plötzlich nach, was hat denn Licht bei mir für eine Funktion? Und so, wenn ich Kerzen zünde, ist es dann interessant. Also, ne, dass ich dann in der Begegnung mit einem anderen oder eben als religiöser Mensch in Begegnung mit einem anderen religiösen Menschen mich selbst entwickle. So könnte ich das für mich irgendwie.
Aber das gehört für mich eigentlich zentral zur komparativen Theologie, diese Begegnung und auch diese Begegnung auf Augenhöhe. Also ich möchte nicht missionieren, sondern ich möchte von dir, Annette, als Jüdin etwas lernen. Und das Ziel ist nicht, dass du am Ende Christ bist, oder Christin bist. Und diese Begegnung kann allerdings auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also ich glaube, diese Begegnung kann eben auch über Texte stattfinden, dass ich eben Texte studiere, also mit Personen, aber auch mit Texten. Ich glaube, im Idealfall mit beidem.
Bei Texten ist halt immer die Gefahr groß, dass man doch hineininterpretiert. Ja, ja. Also wir haben mal eine Sendung gemacht, ich glaube, das heißt Miteinander und Voneinander lernen, wo wir über den hermeneutischen Juden geredet haben. Also dass viele Leute eben über Judentum lesen und dann liest du eine Position, du interpretierst aus deiner Brille, du denkst dir dann deinen Teil und damit schließen wir den Bogen wieder zum Anfang zurück, wo ich dann immer in der Position bin, nein, das ist ein bisschen schräg, was du da gerade denkst. Ja. So, so ist es nicht, ne? Dass ich da plötzlich in so eine apologetische Haltung komme, und, weil die anderen zu viel gelesen haben, aber nie Leuten begegnet sind, ne?
Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Bogen zum Anfang wieder, dass wir Apologie brauchen, um uns auch manchmal zu wehren, dass wir nicht vereinnahmt werden, sei es von der säkularen oder von säkularen Menschen, sei es von anderen religiösen Menschen. Also, und darauf kann man dann aufbauen und vielleicht auf Augenhöhe sich begegnen.
Ja, ich denke, wir könnten noch lange weiter reden, aber ich glaube, es ist sinnvoll, hier jetzt mal einen Schlusspunkt zu machen. Wir haben ja noch Folgen in der Zukunft, da können wir noch überlegen, was wir daraus weitermachen. Aber ich fand das spannend, über Apologie, Polemik, Rezeption, Begegnung, komparative Theologie. Wie begegnen wir anderen Religionen als religiöse Menschen?
Super, vielen Dank euch.
Ja, danke.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Bis zum nächsten
Mal. Euch auch.
Ciao, ciao. Dies war ein Podcast des Forums für komparative Theologie. Das Forum ist ein Projekt der Universitäten Bonn und Paderborn und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Alle Podcasts und weitere Informationen finden Sie unter www.komparative-theologie.de.